dann werfen wir philosophisch wieder irgendein Modell letztendlich, was groß und gut sein sollte. Ich glaube aber, dass sich viele Dinge auch ändern lassen oder dass eine Grundbedingung für Veränderung immer ist, dass man das auch im Kleinen lebt.
Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100%, den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Heute spreche ich erneut mit Professor Tino Münster. Er ist Chefarzt der Klinik für Anästhesie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg und wir arbeiten in Erlangen miteinander. Dich erwartet ein Gespräch über Sinn und Zweck des Lebens und der Arbeit, über aktuelle ethische Herausforderungen in der Medizin, das Spannungsfeld von Ökonomie und Medizin, junge Mitarbeiter, das System als solches, ja und wieso das letzte Jahr lief. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Du bist der erste Mensch, der so nach einem Jahr wiederkommt. Ich habe schon einmal eine Serie gemacht, wo einer dreimal hintereinander war, weil das Thema einfach so wirklich ausladend war. Aber als wir mit unserer ersten Folge fertig waren, habe ich jetzt gesehen, da stand bei mir auch drinnen, so was ich daraus gelernt habe, ist, ich möchte gerne irgendein wiederkehrendes Format haben. Und das passiert jetzt gerade und das freut mich sehr. Also herzlich willkommen wieder zurück, Tino. Und wir sprechen über etwas, was du rumgeschickt hast und ich bin ganz froh, dass ich in dem Verteiler drin bin. Du hast dir zur Intention gemacht, zum Jahreswechsel, da wo du gerade wirkst, eine kleine Sammlung von Artikeln, die dir in den Monaten vorher aufgefallen sind, fluffig mit einer E-Mail alles zusammengeschnürt an deine Mitarbeiter, sowohl vertikal als auch horizontal zu schicken. Und das hast du in Erlangen gemacht und das machst du jetzt in Regensburg. Wie bist du da drauf gekommen? Was war das Thema vom letzten Mal? Und wie reagieren denn die Leute in Erlangen und in Regensburg? Unterschiedlich oder gleich oder so wie ich?
Euphorisch? Ja. Das sind ja wieder viele Fragen auf einmal sozusagen. Ne?
Fühl dich frei, irgendwo reinzudroppen.
Genau. Also ich glaube, wie es dazu gekommen ist, das weiß ich. Ich weiß ja, meine Frau sagt immer, ich vergesse viel sozusagen aus der Vergangenheit letztendlich. Aber das kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, das war tatsächlich irgendwann, du kennst unseren Professor Schwilden noch, der ja nun leider kurz nach der Rente verstorben ist. Und der hatte damals irgendwann was geschickt, wir sollen uns doch um Serendipity bemühen. Na, das ist also diese Langeweile, die zu, ja früher hätte man gesagt, jedes Kind braucht Langeweile, sonst spielt es nichts Gescheites und so. Wir bräuchten dieses Gefühl, und um irgendwie auf eine gute Idee zu kommen. Und dann hatte ich damals nur gedacht, komisch, ne? 3 Kinder, irgendwie 50 Stunden in der Klinik jede Woche und jetzt Serendipity, um auf gute Ideen zu kommen. Wie soll das funktionieren?
Mama,
da habe ich damals darauf geantwortet und so war die erste Jahresrundmail. Und dann fanden das ein paar gut und dann so ist das entstanden letztendlich. Ne? Die Reaktionen darauf sind tatsächlich immer verhaltener, als man denkt. Also man kriegt relativ viel weniger Feedback, als man erwarten würde. Man weiß immer nicht so genau, woran das liegt. Ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt als Chef noch mal weniger als das leitende Oberarzt in Erlangen oder so. Ich glaube, das ist dann immer die Distanz. Da traut sich dann keiner so richtig irgendetwas zu sagen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Bei mir ist es manchmal nur das Bedürfnis, irgendwo den Leuten ja zum Jahreswechsel was mit auf den Weg zu geben. Man könnte wahrscheinlich auch die Sommersonnenwende nehmen oder irgendeinen anderen Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Datum, und wo ich das Bedürfnis habe, einmal im Jahr irgendwas zu sagen. Man könnte auch sagen, manchmal ist es vielleicht auch Geschmarri, ne? Also man erzählt irgendwas, man nimmt sich wichtig und meint, man muss der Welt was verkünden. Aber Mai, ne? So ist es halt. Ne? Daraus ist es entstanden und jetzt mache ich das halt jedes Jahr. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ich glaube, ich jetzt schon 8, 9 Jahre her, 10 Jahre, korrigiere mich, ich habe nicht mehr gezählt jetzt zum Schluss. Und so entsteht das dann halt. Ne? Und ich überlege, Mensch, was ist dir denn dieses Jahr aufgefallen oder was war denn so das vorherrschende Thema in diesem Jahr, was alle so bewegt hat? Ne?
Und du hast ja eigentlich da wirklich einen sehr, sehr geschmeidigen Text geschrieben und da drin ist ein Zitat mir ins Auge gesprungen, Goethe wird es zugeschrieben, er sagt, der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Der Sinn des Lebens ist nicht, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Wie hübsch ist das denn? Das lässt ja die Luft raus aus all den ego-getriebenen Bemühungen, mal schnell das Weltgeschehen und das menschliche Entwickeln in eine Formel zu pressen.
Naja, also ich, klar, man muss drüber nachdenken und ich denke mir ganz oft, das ist so, wir beschäftigen uns viel zu sehr mit den großen Gedanken ständig, ne, und nicht mit dem Alltäglichen um uns herum. Letztendlich, ne? Wir machen ja nichts anderes jetzt eigentlich, ne? Also wir versuchen in irgendeinem Gespräch, Podcast, zu klären, was uns bewegt, was ganz wichtig ist und das irgendwie zu erklären. Und wahrscheinlich könnten wir auch sagen, wir setzen uns in die Sonne, gut, jetzt ist sie untergegangen oder so und genießen das einfach oder gehen zum Nachbarn und fragen, ob er Hilfe braucht oder irgendwas anderes, ne? Aber wir versuchen ja immer irgendwie zu erklären, was könnte dahinter stecken? Und ich glaube, dass wir da manchmal übertreiben. Also, das ist, ne? Mir ist ja manchmal der Gedanke gekommen, ich wusste gar nicht, ob man das so sagen darf oder nicht. Man hat ja schon das Gefühl, keiner kann ohne Podcast mehr irgendetwas machen, ne? Und ohne YouTube-Video. Also ich habe manchmal das Gefühl, keiner kann mehr überlegen, was wäre sinnvoll, sondern alle müssen erst gucken, gibt's dazu schon was? Und wenn es dazu nichts gibt, ist es Drama. Also dann hat man das Gefühl, das geht jetzt schon nicht mehr. Und dann frage ich mich manchmal, wie wir die anderen Millionen Jahren von Menschheit überstanden haben.
Also du meinst das Hineintauchen in neue Themen und dann guck mal als erstes mal, wer hat dazu schon mal irgendwie einen Senf in den Äther gesetzt?
Ja, genau. Oder Fahrrad reparieren, man zeigt sich es nicht mehr, sondern man schaut ein YouTube-Video und ich glaube, dass damit auch viel Zeit drauf geht natürlich irgendwo, viel Zeit verloren geht. Und dann fängt es schon wieder an, ne? Wem hört man, wem folgt man, wen nimmt man für ernst? Und das hat ja wieder ganz viele andere Implikationen hinten dran. Und vielleicht wäre das einfache Leben gar nicht so kompliziert. Ne? Wenn man nicht vorher 5 Leuten anhören müsste, um zu gucken, was hat denn der und jenes und was könnte und dieses. Und manchmal sucht man sich dann raus, was am besten passt. Aber vielleicht ist das, ich habe, weil du auch geschrieben hattest im Vorher so Sinn des Lebens oder so Sachen, das ist immer gar nicht so einfach und schwierig. Aber mir ist dann wieder eingefallen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das war ganz früher in Biologie und auch im Studium dran, es gibt so, 6 Charakteristika von Lebewesen letztendlich, ne? Die sind gar nicht so, die habe ich mir vorhin wieder gesucht, weil ich mir nur noch 4 einfielen oder sowas, ne? Das Lebewesen muss Wachstum haben und eine Körpergestalt, es muss sich bewegen können aus eigener Kraft, einen Stoffwechsel irgendwie haben, Reizbarkeit, also es muss Reize aufnehmen können von der Umwelt, sich fortpflanzen können und es muss aus Zellen aufgebaut sein. Also eigentlich ist es ja ganz banal, ne? Nach dem, was wir streben sollten letztendlich. Ne? Und wir überlegen uns die ganze Zeit, wie wir mit diesem Yoga in uns zurückfinden können und hier und da. Und eigentlich, glaube ich, macht das vieles zu kompliziert.
Ja, also so rationalisieren ist ja auch ein Verdrängungsmechanismus. Und natürlich lässt sich trefflich ein ganzes Wochenende über irgendwas reden, ohne mit den eigenen Emotionen wirklich in Kontakt zu kommen. Und dieses rohe und manchmal saftige und manchmal anstrengende Emotion aushalten, das ist halt auch was manchmal gar nicht so Spaß macht, was ein ungewisses Tor öffnet, also ein Tor, was ins Ungewisse führt und was nicht so beherrschbar ist, wie wir uns das wünschen, was nicht so erklärbar ist, wie wir uns das wünschen.
Ja, also das gelingt einem ja selbst auch nicht immer so letztendlich, ne? In vielen Dingen, wenn man überlegt dann auch. Aber ich glaube, das, was ich immer versuche, den Leuten zu erzählen, also ich glaube, man braucht doch die große Philosophie und die Philosophen. Wir müssen uns ja irgendwo hin entwickeln und Gesellschaft muss sich ja in irgendeine Richtung definieren irgendwann und so. Und gerade umso mehr unsere Möglichkeiten wachsen, umso mehr müssen wir uns wahrscheinlich schon eine Richtung geben und einen Weg, in den wir gehen wollen. Aber ich glaube, es wird viel zu viel vergessen, dass wir im Kleinen jeder für sich anfangen müssen und jeder im Kleinen viel Gutes tun kann. Und das wird dann auf das große Ziel hin, wird es dann oft verdrängt, weil es mühsam ist natürlich. Ne? Wie du schon gesagt hast, man kann sich beim Glas Wein hinsetzen und kann das ganze Wochenende überlegen, wo sollen wir denn in 100 Jahren sein? Und es ist viel anstrengender, jeden Tag zu gucken, jedem freundlich zu begegnen, zu überlegen, was empfindet er gerade, was fühlt er gerade.
Was
fühle ich gerade, was will ich ihm hingeben und auch darüber Ziele zu definieren. Ne? Das ist, ich finde das immer ganz spannend, was das immer wieder auch dann wieder Sinn und Zweck von Leben. Das ist natürlich, das kann man ganz fatalistisch betrachten und sagen, naja, wenn es uns nicht mehr gäbe, wäre auch jetzt kein Drama. Ne? Manche halten das ja auch für die einzige Lösung der Klimakrise, wenn wir uns selber abschaffen würden. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, wir sind vielleicht ein Gemeinwesen letztendlich, wir brauchen irgendein soziales Umfeld und das können wir uns auch irgendwie gut gestalten und damit, es macht bloß Aufwand und das ist natürlich dann etwas anstrengender. Ne? Und dann könnte man das Ziel auch viel leichter definieren. Nicht jeder muss irgendwie berühmt werden und sonst irgendwas oder viel Geld verdienen, sondern jeder muss vielleicht einfach nur das zu einer Gesellschaft geben, was er imstande ist. Und vielleicht kann ich ihn daran einfach messen. Ne? Und wenn ich weiß, dass einem Lächeln schwerfällt und er lächelt heute dreimal, dann war das vielleicht für ihn eine genauso große Leistung, als wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, der geborene Manager ist und heute wieder 3 Milliarden verdient hat oder so. Und das ist, dafür kann ja nicht jeder in jeder Situation was. Und ich glaube, wenn man sich das wieder runterbricht, dann schafft man andere Werte und Maßstäbe anzusetzen und zu definieren und vielleicht Leute nach anderen Sachen zu beurteilen.
Das kannst du jetzt natürlich relativ lässig sagen. Ne? Du hast, in deinem kleinen Rudel hast du Erfolg gehabt. Ne? Du hast, also biologisch gesprochen, du hast dich fortgepflanzt. Du hast auch in dem größeren Tribe Erfolg gehabt. Also du bekommst Anerkennung von denen deines Faches, aber auch von anderen. Und Anerkennung sowohl wissenschaftlich, aber auch hierarchisch, du bist Chef geworden, dann kann man sich ja dann schon natürlich lässig zurücklehnen und sagen, das ist alles gar nicht so wichtig, wichtig sind die persönlichen Begegnungen. Aber möglicherweise, vielleicht am unteren Ende der Nahrungspyramide, gibt es ja doch Leute, denen das vorgelebt wird oder denen das vorerzählt wird, wo ein Narrativ das mehr und weiter nochmal ganz anders verfängt, weil so ein real gelebter Mangelzustand eher da ist. Ich glaube, dass es dann gar nicht so einfach ist. Möglicherweise aber, und da stimme ich dir völlig zu, ist es gerade dann viel sinnvoller, sich darauf zurückzunehmen, auf das, was man hat, nämlich die Interaktion mit den Menschen direkt um einen rum.
Ja, wobei, da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Da entwerfen wir philosophisch wieder irgendein Modell, letztendlich, was groß und gut sein sollte. Ich glaube aber, dass sich viele Dinge auch ändern lassen oder dass eine Grundbedingung für Veränderung immer ist, dass man das auch im Kleinen lebt. Wir können ja viel darüber reden, dass wir einen Kapitalismus haben, marktgetrieben und wir müssen immer wachsen und sonst irgendetwas. Oder wir können plötzlich sagen, nee, das brauchen wir alles nicht mehr. Aber ich glaube, es fängt aber im Kleinen an. Wenn du dem Menschen das im Kleinen das Gefühl bist, dass das, was er heute getan hat, gut war. Und wenn das dann alle machen, dann glaube ich schon, dass sich das potenziert. Und das, wenn wir nicht jeden Tag sagen, du hast aber nichts erwirtschaftet oder irgendwas. Und ich glaube, dass das wieder Einzug halten wird. Da werden wir nachher wahrscheinlich irgendwann noch drauf kommen. Wir werden ja für viele dieser kleinen Dinge gar niemanden mehr haben, der sie macht. Und umso wichtiger wird es sein, auch diese kleinen Dinge, auch diesen kleinen Dingen im täglichen Leben positiv gegenüberzutreten, weil wir sie irgendwann vielleicht wieder schätzen lernen, wertschätzen lernen, im wirklich ursprünglichen Sinne. Nicht, weil wir sie auch nicht mehr bezahlen können, sondern weil es nicht mehr darum geht, können wir es bezahlen, sondern es gibt keinen mehr, den wir bezahlen können dafür. Das heißt, wir werden es wieder in einer Interaktion wertschätzen müssen und in der Hoffnung, dass derjenige es deshalb macht, weil ich ihm das gute Gefühl gegeben habe. Und vielleicht ändert sich dann so Stück für Stück irgendetwas. Ich bin nicht davon überzeugt, dass nur Wachstum das Einzige und Profit und Maximierung von allen Dingen das Entscheidende ist.
Das ist ja ein kleines bisschen überdreht. Also wenn dann eine Schrumpfung als negatives Wachstum bezeichnet wird, dann ist das Koordinatensystem falsch justiert. Das ist ein ganz seltsamer Ausdruck, der suggeriert, dass es unnormal ist, dass irgendwas weniger wird. Aber alles pulsiert. Alles wird mehr und wird weniger und geht in Kreisen oder Wellen oder Rhythmen. Es geht gar nicht anders. Und es kommt in der Natur ist ein Ausdehnen im Frühjahr und in den Sommer hinein. Und dann kommt eine Frucht und dann kommt aber ein nach innen kehren. Und da ist Ruhe für eine ganz lange Zeit, je nachdem, wo du lebst. Sondern nach vielen Monaten der Ruhe und der Kälte geht's wieder los. Und so ist es in vielen Lebensphasen auch, dass ein nach innen kehren kommt, aber auch im Tagesverlauf. Ich bin ja nicht zu jedem Zeitpunkt so, sagen wir, interaktiv oder kommunikativ wie jetzt. Ich hätte zum Beispiel überhaupt gar keine Lust, morgens um 5 mit dir diese Aufnahme zu machen. Und das wäre einfach nicht mein Ding. Da bin ich sehr auf innen. Ich bin da schon wach, aber da bin ich innen drin bei mir. Und das halte ich für wichtig, diesen eigenen Rhythmen. Und das ist jetzt ein bisschen schade, denn wir haben natürlich diese Karikatur der weißen, bärtigen, podcastenden Männer gerade. Tipptopp, das kann gerade keiner sehen, aber wir schmunzeln selbstironisch. Tatsächlich bräuchten wir jetzt für diese Rhythmen des Lebens fast so eine Frau in der Runde. Oder irgendjemand, der vielleicht am Amazonas lebt, der uns dann nochmal ganz erzählt, was ist denn Rhythmus wirklich?
Klar. Also ich sage ja, wir haben ja nur einen kleinen Ausschnitt letztendlich. Ne? Was aber, glaube ich, auf allen Teilen dieser Welt gleich ist, ist, glaube ich, schon die Begegnung mit Menschen.
Oh ja.
Ja, also unabhängig von der großen Sichtweise und den verschiedenen Nöten, die wir haben werden. Also es sind, glaube ich, Begegnungen, Interaktionen, soziales Miteinander sozusagen mehr oder weniger dann doch überall gleich. Und deshalb glaube ich fest daran, dass man sich vielleicht darauf unterbrechen.
Unbedingt. Unsere Abendbeschäftigung ist gerade so, dass meine Frau und ich jeweils für ein bestimmtes Seminar lernen. Grüße gehen raus an Mike Baum von der Baumakademie, der da eben so eine bestimmte Art von Ausbildung macht, ganz psychotherapeutisch inspiriert, aber eben nicht unter dem Therapielevel. Und ich werde es für meine therapeutische Praxis machen und meine Frau wird damit Lehrerin coachen. Aber genau zu dem Thema haben wir also dann abends immer da gesessen und jeder liest dann für sein Seminar, sie ist mir eins voraus. Und da sagte sie diese Woche, Begegnung ist Selbsterfahrung. Und so zusammengefasst, so komprimiert, da habe ich es noch nicht geschafft vorher. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Satz. Denn in dem, wie wir anderen Leuten begegnen und wie die auf uns reagieren, können wir mit einem ganz kleinen bisschen Distanz zu unserem sofortigen Reagieren so viel aus uns raus erfahren, aus unseren Ego-States lernen und unsere Rollen irgendwie klar bekommen. Und das geschieht nicht in der Eremitage, sondern das passiert in der Begegnung mit anderen Menschen. Mhm.
Also genau, das ist ja das, was ich meine. Wir machen uns aber, Gedanken machen wir uns immer um andere Dinge. Ne? Also und das führt, weil es einfacher ist, bequemer ist. Wir haben es ja gerade jetzt dabei, ne? Das der Herbst. Ich glaube, viele Leute haben Angst, ne? Energiekrise, Inflation, Corona kommt zurück, ne? Obwohl Macron hat es gerade beendet. Wir haben es gerade wieder hoch auf die Agenda gehoben, letztendlich. Keiner weiß, was kommt. Und aber um die wirklichen Dinge und Fragen letztendlich, ne? Warum? Wie werden wir die menschliche Ressource erhalten? Wie werden wir Sozialgefüge sortieren? Wie werden wir wirklich Nachhaltigkeit und Klimakrise in unser Leben? Wird ja wenig geredet, ne? Sonst geht immer nur um das Drumherum. Und dann bevor wir begonnen haben, war glaube ich irgendwas im Fernsehen neben Kochen, habe ich das ein bisschen angehört. Ich glaube, es ging wieder. Da haben sie überlegt, um das 9-Euro-Ticket abschaffen, nicht abschaffen. Und da werden immer Surrogatparameter letztendlich, ne? Da waren zu wenig Züge, es ist keiner umgestiegen. Und dann wird überlegt, ist das gut oder nicht. Aber keiner überlegt, was wollte ich denn damit erreichen? Habe ich das nicht? Was muss ich ändern? Ne? Vielleicht muss ich auch, das werden mich wieder alle steinigen dafür, die Pendlerpauschale in den ersten 10 Kilometern komplett abschaffen. Dann würden, glaube ich, auch viele dann den öffentlichen fahren letztendlich, nicht nur wegen dem 9-Euro-Ticket. Am Anfang dieser Energiekrise hieß es immer, wir müssen jetzt in der Stufe 2 des Notfallplans alles teurer machen, damit die Leute zum Sparen angehegt werden. Und statt die unteren sozialen Schichten wirklich zu stützen, machen wir jetzt wieder alles billiger, damit alle davon wieder immer noch gleich viel verbrauchen. Und das hört immer mittendrin auf. Und gleichzeitig wird es für mich schon, also ich bin auch gespannt, was im Herbst kommt sozusagen. Und wie du schon sagst, wir gehören vielleicht irgendwo auch in eine Schicht, die sich nicht so viele Gedanken drüber machen müssen letztendlich. Ne? Aber ich glaube, so Das ist schon eine Mischung aus, letztendlich Angst machen und dann irgendwelche Maßnahmen schaffen, um bestimmten Gruppen, Leuten, Industrien, Klientelen irgendeine Unterstützung zukommen zu lassen. Und es müsste eigentlich ja umgekehrt sein letztendlich. Ne? Man muss überlegen, was braucht es wirklich nachhaltig? Und nachhaltig ist die Reduktion von Ressourcen, die ich verbrauche. Und da denkt schon keiner mehr dran. Ne? Wir leben schon wieder und dann gibt es 1000 Podcasts dazu und jeder sagt was, jeder wird befragt und das halte ich für keine kluge Idee.
Was dabei leicht entstehen kann, ist ein Phänomen, das man nennen kann Analysis Paralysis. Und je mehr du nachdenkst und je mehr du weißt, was alles für und gegen irgendwelche Wege spricht, umso weniger wirst du in der Lage sein, dann überhaupt PS zu entwickeln, die man dann auch auf die Straße bringen könnte. Und damit wird es dann ad absurdum geführt. Das würde bedeuten, dass je mehr ich mich anstrenge, umso wirkungsloser wird das, was ich tue. Auch weil ich nichts mehr tue.
Naja, weil du weißt ja gar nicht, was du tun sollst. Du hast ja 1000 Wege. Und alles hat sein Für und Wider. Und keiner traut sich dann, irgendeine Richtung loszulaufen. Weil es gibt dann wieder so viel dagegen und was anderes und andere mögliche Richtungen letztendlich. Und das halte ich für schwierig, weil den besten Weg gibt es ja nicht. Ne? Aber ich glaube, es gibt vielleicht viele und einen muss man laufen und nur mit einer gewissen Konsequenz vielleicht auch letztendlich.
Ja, vielleicht ist es dann der Weg, der am wenigsten scheiße ist. Das ist möglicherweise das, was in der konkreten Situation das Beste ist.
Ja, oder eine der Wege. Es gibt nicht nur, glaube ich, es gibt eben nicht den besten und auch nicht den schlechtesten oder den am wenigsten schädlichsten, sondern es gibt vielleicht immer 4, 5, 6, 7 verschiedene letztendlich. Aber das, was du vorher gesagt hast, ist ja, umso mehr ich darüber nachdenke, was nun genau der beste oder der schlechteste ist, dann laufe ich nicht los, weil ich immer Angst habe, den nicht perfekten erwischt zu haben. Und ich glaube, das trifft ja für viele Dinge im Leben zu. Ne?
Partnersuche, Jobsuche.
Ja, Partnersuche, die Leute sagen immer, sie trauen sich nicht, weil sie wissen ja nicht, ob es nicht noch einen besseren gibt, ob es der beste ist. Und ich denke mir immer, mein Gott, dann hast du halt 10, 90% Matches. Dann versuch's halt mal mit einem. Und so guck nicht nach 92, 93, also 94% oder so und weil dann stehst du am Ende ohne da.
Und ja. Und da wird auch niemand kommen können. Also das klappt ja nicht.
Genau. Ja. Und das ist das sozusagen, was mich jetzt beschäftigt und wie gesagt, die Frage des Ressourcenumgangs und unabhängig jetzt mal auch davon, ob wir jetzt kein Gas und keine seltenen Erden und keine Chips bald mehr haben oder sonst irgendwie, auch die menschliche Ressource ist ja zunehmend nicht unbegrenzt.
Mit menschlicher Ressource meinst du Menschen, die in einen Produktionsprozess reingehen als Akteure?
Ja, ich glaube, Menschen, die, ja, das ist vielleicht das, was am Ende übrig bleibt. Ne? Also das sehen wir ja alle. Ich glaube, irgendwann wird der Müll nur noch alle 4 Wochen abgeholt, nicht mehr alle 2 Wochen, weil es keine Müllfahrer mehr gibt. Vielleicht braucht es das auch, damit die Leute anfangen zu begreifen, dass vielleicht das Müll reduzieren die Lösung wäre oder so. Aber ich glaube, in allem, ne? Also wir haben ja Pflege, wissen wir schon seit langem, ist in den Krankenhäusern knapp. Ich glaube, das wird uns an vielen Bereichen treffen. Dienstleistung. Und jetzt kannst du das Wort Dienstleistung wahrscheinlich wieder weit fassen letztendlich. Ne? Wir müssen eben auch aufpassen, dass wir im täglichen Umgang noch genug Ressource Mensch uns gegenüber haben, wo die Dinge wertgeschätzt werden. Fand ich ganz nett, ich habe es auch noch nicht gelesen und auch noch nicht mich bis zum Ende damit beschäftigt, aber wir hatten ja hier Kongress 400 Jahre Barmherzige Brüder in Bayern oder sowas alles, was immer sehr gut ist, weil relativ gute Dozenten und Redner dann immer eingeladen werden, das ist eine zentrale Veranstaltung. Und da war Hartmut Rosa da, den kennst du wahrscheinlich, den Soziologe aus Jena, der über das schöne Leben geredet hat und dann über seine Resonanz Bild. Und ich glaube, das ist das, was du vorhin gesagt hast, letztendlich mit dir selbst erleben, Selbsterfahrung. Da geht es ja genau drum. Ne? Also Leuten irgendeine Wahrscheinlich, wenn er das hört, sagt er wieder, wir benutzen all die falschen Worte oder so, aber irgendeinen emotionalen Trigger entgegenzubringen, auf den er nicht gefasst ist, irgendetwas, was sich keiner kaufen kann, dann eine Rückkopplung zu erleben, darüber sich selbst oder die Situation neu zu definieren und darüber letztendlich wieder Kraft und Energie zu schöpfen und in die Situation. Und ich glaube, das meine ich auch. Ressourcen werden wir werden uns noch wundern, wie wenig Ressourcen wir sozusagen uns gegenüber sehen in vielen Dingen letztendlich. Und da geht es nicht nur um die Arbeitskraft, sondern auch des Erlebens von Momenten.
Mhm. Ja. Und das in Schwingung gehen. Und sei das jetzt so, dass ich danach denke, das war ein Depp, oder dass ich denke, das war jetzt aber wirklich ein netter Mensch. Ich glaube, beides ist dazu da, dass wir uns lebendig fühlen.
Ja, ja. Wobei, das man muss immer aufpassen, wahrscheinlich mit diesen negativen Schwingungen. Ich glaube, man darf es nicht verwechseln. Man darf sagen, du Depp, oder, ne, oder, und man kann ja trotzdem ein Bier mit. Also, das Depp kann sich ja auf Situationen beziehen und sonst irgendetwas. Ein Menschen als Depp zu bezeichnen, wäre ich persönlich immer sehr zurückhaltend, weil ich überhaupt nicht weiß, was der gerade, also bevor ich nicht weiß, warum das gerade so war, warum er etwas gefühlt hat, warum er etwas gemacht hat, gesagt hat, wäre das ja schwierig. Aber das Recht in der Situation zu sagen, das war aber jetzt, also diese Reaktion, diese Situation war jetzt aber saublöd, das sollte ich schon haben. Aber ohne das immer gleich, ich glaube, wir verkehren das ja immer gleich, ne? Das ist quasi, dann ist es, der ganze Mensch ist dann ein Idiot.
Ja, absolut. Ich erinnere mich an eine Situation aus dem allerersten Semester. Wir hatten damals in der Anatomie 1 diese Probe Deutig Anatomie und ich wurde dann geprüft und dann hat der Prüfer mich gefragt, es gäbe ja wohl Bänder zwischen den Schlüsselbeinen und dem Sternum. Habe ich noch nie was davon gehört zu dem Zeitpunkt. Also es weiß ich schon, es stand im Skript drinnen, habe ich im Nachhinein nachgeschaut. Und dann habe ich so überlegt und habe die benannt. Und er guckt mich an und gesagt, okay, das stimmt jetzt alles, aber davon hast du noch nie was gehört, oder? Habe ich gesagt, nee, ist doch geil, oder? Also unter Prüfungsdruck habe ich die halt so hergeleitet, wie sie heißen müssen. Ja, weißt du, aber du hast es nicht gewusst, deswegen kann ich das nicht bewerten. Ich so, wow! Da bin ich durchgefallen. Also ich musste in eine Nachprüfung gehen, weil er das nicht werten konnte. Aber wir haben dann abends im ganzen Semester uns auf den Berg getroffen und da habe ich ihn halt auch gesehen und natürlich haben wir angestoßen. Und er hat auch gesagt, also eigentlich fand das ganz cool, aber es war halt nicht das, was er prüfen sollte. Und so habe ich mich dann durch ganz viele Fächer gemogelt, dass ich mich darauf verlassen konnte, dass ich auch unter Druck schnell denken kann. Und manchmal musste ich aber auch wirklich Sachen einfach auswendig lernen. Und unser Running Gag in der Familie ist, wenn es um Derma geht. Also es immer, jetzt habe ich einfach 3 Tage lang auswendig gelernt und dann habe ich diese Klausur gemacht. Und jetzt kann ich Hautpilz behandeln und das war's halt. Das ist einfach kein wichtiges Fach für mich. Ja, aber so war das eben damals. Ich war also echauffiert, wie er diese Leistung nicht anerkennen kann, aber es war völlig in Ordnung, dann anzustoßen mit ihm.
Genau. Und ich glaube, auf diese Sachen kommt es in gewisser Art und Weise an, letztendlich. Ne? Und ich glaube, wir müssen wahrscheinlich, und das andere ist, wie gesagt, was wir vorhin schon hatten, ich glaube, natürlich darf man sich mit großer Politik beschäftigen, aber ich glaube eben auch, man muss im Kleinen gucken, wie man für sich ein Ziel überlegt oder sagt, was möchte ich denn, ne, vom Brechtschen Sinne, ne, der gute Mensch oder so, ne, oder was möchte ich denn sein? Was möchte ich, was die anderen sind? Und das muss man versuchen, zumindest umzusetzen.
Mhm. Ja, du hast ja in deiner Jahresendansprache oder Jahreswechselansprache fein unterschieden zwischen Sinn und Zweck. Und dann kam zu dem Sinn noch so dieser Nachsatz von dir, dass wir häufig die Sinnsuche mit einer Suche nach Glück und Freude verwechseln. Und das ja aber einfach auch gar nicht der Fall ist, sondern das hat einfach miteinander erstmal gar nichts zu tun.
Genau, das stammt ja auch nicht von mir sozusagen. Das habe ich irgendwo auch gelesen gehabt, die wahrscheinlich wieder auch irgendein kluger Mensch, der
Goethe oder Woody Allen, wahlweise.
Die waren am Ende hinten dran, genau. Aber ich glaube, quasi, dass, also zwei Dinge fand ich witzig. Ich bringe es tatsächlich jetzt nicht mehr vom Jahreswechsel zusammen, wo genau ich das gelesen habe. Das ist du wahrscheinlich besser, du hast das alles immer durchgelesen. Aber dass Sinnsuche immer was mit Bewegung zu tun hat, also und also nicht mit Suchen im Sinne, sondern man sich bewegen, ja, aktiv bleiben und dann wird man darauf stoßen.
Damit sind wir wieder bei Serendipity.
Genau, also irgendwie, und das ist während der Sinnsuche kann man eben Glück, Freude haben, man kann aber auch Trauer, Enttäuschung und sonst irgendetwas erleben. Und das hat aber miteinander nichts zu tun letztendlich. Ne? Wir denken immer, Sinn ergibt sich dann, wenn wir glücklich sind. Mhm. Aber das stellt sich ja schon die Frage letztendlich. Ne? Das wäre schon arrogant, wenn wir sagen, ist immer dann alles sinnvoll, nur wenn wir glücklich sind. Das wäre schon eine kleine Betrachtung auf einen Ausschnitt letztendlich. Ne?
Ja, total. Also in einem der Artikel wird ja auch Viktor Frankl zitiert, der schon als ausgebildeter und erfahrener Psychotherapeut ja damals über mehrere KZs ging und da als einziger aus seiner Familie überlebt hat und der in einer Umgebung, die wirklich unangenehm war zum Überleben, aber trotzdem eine Überlebensfähigkeit herausgebildet hat, einen Überlebenswille herausgebildet hat, den er, so beschreibt er es in dem Buch, das er danach schrieb, um der Welt mitzuteilen, wie das da war, den er eigentlich rauszieht aus diesem für den anderen Dasein, für den Nächsten Dasein und dem einen Lebenswillen geben. Und das war das, wo er dann so bei Proxy seinen Lebenswillen gehalten hat. Das hat natürlich mit so einem hedonistischen, ich hätte gern, dass Glück und Freude mein Leben ausstaffieren, überhaupt gar nichts mehr zu tun, sondern ist also wesentlich existenzieller als alle Themen, mit denen wir uns derzeit auseinandersetzen müssen.
Ja, ja. Ich meine, wie gesagt, das ist ja noch wieder zum Anfang zurück, das gelingt uns ja allen nicht immer im täglichen Leben gut. Ne? Wir fühlen uns auch alle besser, wenn es uns richtig gut geht und wenn wir uns gut fühlen letztendlich. Das ist ja auch ein bisschen meine Kritik an dem, was ich eingangs gesagt habe, an diesem, wir sind alle nur noch auf Selbstfindung. Und wir meditieren mit uns, wir machen Yoga mit uns, wir müssen uns gut fühlen. Aber ob das wirklich im Sinne der Gesamtheit sozusagen der einzig wahre Zustand ist, dass wir, jeder Einzelne, uns für uns gut fühlen, da bin ich mir nicht so sicher. Sondern ich glaube vielmehr, dass dieses Gesamtgefüge passen muss und dass es dem einen oder anderen auch mal hier und da wehtut und dass es trotzdem sinnvoll sein kann und dass es vielleicht jemand anders dann gerade Freude hat oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist so meine Kritik an diesem zu sehr selbstreflektieren, was wir die ganze Zeit jetzt machen, auch on Wokeland. Also wir gucken ja alle, wenn du Seminare guckst, du kannst ja heutzutage alles nicht mehr, Coaching, ne? Oder alles geht immer nur, wie fühlt man sich selbst reflektieren, man muss selbst seine Auszeiten nehmen, man muss selbst. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das der alleinige Stein des Weißens ist letztendlich. Ne? Das ist, sicherlich müssen wir alle auf unsere Batterien, auf unsere inneren Sachen achten, aber ich glaube, dass wir ja auch alle zu unterschiedlichen Leistungen in der Lage sind, zu unterschiedlich viel geben, vielleicht auch zu unterschiedlich mehr aushalten in der Lage sind letztendlich. Und dass eine Gesellschaft davon lebt, dass jeder eben das gibt, wozu er in der Lage ist. Und nicht, im Moment bemessen wir ja Leute immer nach dem gleichen Maß. Ne? Wir sagen, das ist jetzt hier Durchschnitt und wenn du mehr gibst, dann bist du höher angesehen, kriegst du mehr. Und wenn du weniger gibst, dann spielst du nicht so eine Rolle. Aber wie schick wäre denn ein Maßstab, wo man für jeden festlegt, was könnte er denn geben? Und bemisst seine Leistung daran, wie viel von dem, was er geben könnte, gibt er auch. Dann würden wir wahrscheinlich ein ganz anderes Bild und Verteilung an Menschen haben, letztendlich auch in der Bewertung und der Wertschätzung. Ja, weil wir vielleicht bei vielen kleinen oder jetzigen kleinen Leuten sehen würden, dass die unglaublich viel geben im Vergleich zu dem, was sie sich gerade leisten können in aller Sinne letztendlich. Und das nach außen aber gar nicht so dargestellt wird. Und deshalb glaube ich, müssen wir da, das war mir deshalb diese Sinngebung so ein bisschen wichtig. Nicht immer nur die einzelne eigene Freude ist das Entscheidende, sondern man muss einen Weg gehen. Der geht mal in die Richtung, mal in jene, der ist mal gut, also emotional gut für einen, mal vielleicht etwas schlechter. muss suchen. Und man wird dann, wenn man dann aufpasst, wird man wahrscheinlich an vielen Ecken Sinn erleben.
Es gibt ja die, also es gibt eine Assoziation in meinem Kopf zu zwei verschiedenen spirituellen mythologischen Richtungen. Das eine ist, in der christlichen Mythologie gibt es die Geschichte von den drei Talenten, wo der Besitzer, der Grundbesitzer losgeht und gibt jedem von seinen drei Dienern unterschiedlich viele Talente, also eine alte Währung, und kommt dann nach einem Jahr zurück und fragt so, und was hast du daraus gemacht? Und zwei davon haben halt irgendwas vermehrt, haben das eingesetzt, und der dritte hat gesagt, ey, bevor ich irgendwas verliere davon, vergrabe ich's und dann gebe ich es ihm wieder, dann habe ich zumindest nichts verloren davon. Und das ist der kritisiert wird und nicht die, die investiert haben und die vielleicht damit baden gegangen sind, sondern der seine Talente bekommen hat. Und das ist schön, dass das gleiche Wort ist wie das, was wir jetzt verwenden für Talente. Also der ausgestattet wurde mit Ressourcen und Talenten und das eben einfach überhaupt nicht genutzt hat. Und am Ende des Jahres wird es dann kritisiert, genauso wie es am Ende des Lebens dann einen Blick zurückgibt, der dann sagt, naja, da wäre mehr gegangen möglicherweise. Und in die zweite Assoziation geht in den Buddhismus, wo der Begriff des Dharma eine große Rolle spielt, nämlich was ist denn deine Funktion im Leben? Und es kann sein, dass einer sein Dharma erfüllt, indem er Yoga-Lehrer wird, das mag wirklich sein, aber der wird es dann nicht machen, weil er dann in schicken Yoga-Hosen rumspringen kann und irgendwie Weihrauch anzünden kann, sondern weil ihm das ein ganz wichtiges Anliegen ist, da eine Lehre weiterzutragen. Es kann aber auch Dharma sein, zum Beispiel einfach 3 oder 4 Kinder zu haben und mit dem ganzen Herzen beim Aufwachsen der Kinder zu sein. Und das Renommee im Außen dafür einfach zurückzustellen. Oder sich um kranke Tiere zu kümmern. Oder irgendwas, was einfach nicht so super sexy Renommee bekommt, aber was eine gelebte Nächstenliebe oder gelebte Hinwendung bedeutet. Und das ist dann ein dharmisches Leben, wenn er nah an dem ist, was für einen der gute Weg ist, der richtige Weg ist.
Das geht wahrscheinlich schon ein bisschen in diese Richtung.
Ja, macht es natürlich damit, das ist ja letztlich ein Anti-Entwurf zu dem, was wir jetzt gerade haben. Hier es wird extrem viel über das Außen definiert und ist ja auch einfacher. Also da kann man ja sehr schnell abschätzen, ob jemand toll ist.
Ich meine, wir werden es natürlich nicht ganz verlassen können letztendlich. Ne? Wir werden ja trotzdem immer irgendwie, das ist ja das Grundprinzip jedes dieser Gesellschaftsmodelle, die man denkt letztendlich. Man wird ja trotzdem irgendwie bewerten müssen, ob jemand irgendwie seine Ressourcen auch einsetzt. Ne? Weil wir werden natürlich uns trotzdem ja von irgendwas essen, trinken, sonst irgendwas was müssen. Also wir werden immer hoffen müssen, dass es irgendjemanden gibt, der sagt, Bauer sein ist gut und ich stelle Lebensmittel her oder so. Also wir werden es halt nicht ganz verlassen können, irgendwo, wahrscheinlich irgendwo auch ein äußeres Wertesystem zu haben letztendlich, weil sonst sind wir wieder dort, wo jeder gucken muss, ob er gerade im Trockenen oder im Feuchten lebt und der eine kriegt dann Kartoffeln, der andere nicht oder so für sich selber. Das wird ja auch nicht ganz funktionieren, da muss man ja realistisch bleiben letztendlich, ne?
Ich möchte genau da gerne reingrätschen. Und zwar hast du ja in deinem Alltag und in deinem Leben genau so eine Aufspannung von Anforderungen. Zum einen, dass du also schaffen musst, eine Klinik wirtschaftlich zu führen. Das ist vielleicht in der Anästhesie leichter als in der Kinderheilkunde, aber es ist immer eine Herausforderung. Und zweitens aber natürlich auch mit deinem Wertegerüst ärztliche Entscheidungen treffen kannst, die davon möglicherweise sogar unabhängig sein müssen, was ist jetzt gerade wirtschaftlich sinnvoll oder nicht. Das ist meine erste große Frage an dich. Wie klappt das in dem, wie derzeit wir erleben, wie doch dieses System echt auf Kante genäht ist? Und das ist die erste Frage. Und die zweite, die gleich dazu kommt, wie wird das denn die nächsten Jahre werden? Du hast schon verwiesen auf eine Generation von Menschen, die auf die Krankenhäuser zukommt, die völlig diametral in vielen Ausrichtungen, in vielen inneren Werten ist, zu der Generation, die derzeit aber Entscheider ist im Krankenhaus. Ich bin sehr gespannt, wie du jetzt mit all diesen Spannungen, wie du da erklärst, wie du gleichzeitig so entspannt sein kannst, wie ich dich sehe.
Gute Frage, ne? Das ist jetzt klar, jetzt sind Ball ins andere Spielfeld sozusagen und jetzt mal gucken, was passiert. Wenn wir die Kugel hätten und die wir reingucken sozusagen, dann wäre es uns allen natürlich viel einfacher. Nee, ich glaube, aber so kompliziert ist es gar nicht, weil ich glaube nach wie vor, dass heute jeder, der ärztlich tätig ist, letztendlich in ausreichendem Maße Entscheidungen treffen kann, die im Sinne des ihnen anvertrauten Menschen sind. Das glaube ich ganz fort. Wir behandeln ja nicht den ganzen Tag nur die hochkomplexen Fälle, die alle ganz furchtbar sind, wo wir alle irgendwie missbrauchen. Wir haben ja immer ein gutes Portfolio und Schnitt. Und so ein System verträgt, glaube ich, immer. Das muss man denen sagen, oder muss man denen Recht geben, die immer sagen, da gibt es genug Ressourcen im System. Ich glaube, das stimmt in den meisten Fällen schon, dass wir uns auch immer diesem Einzelnen annehmen können und da ganz anders entscheiden können letztendlich. Das, glaube ich, ist nicht so das Problem. Ich glaube, tatsächlich auch die Frage der Wirtschaftlichkeit, die stellt sich irgendwann. Ich glaube, also natürlich, wir haben Gesamtbudgets und wir müssen damit irgendwie klarkommen und gucken, dass wir das finanzieren. Aber ich glaube auch daran, dass wir uns wieder zurückbesinnen müssen und gucken müssen, mal was die Prioritäten sind. Ich glaube zum Beispiel ganz fest daran, wenn wir eine gute Behandlungsqualität erzielen und Gesundheit, dass wir dann irgendwie unter den heutigen Bedingungen auch wirtschaftlich bleiben. Also ich glaube, dass vieles andere auch so ein bisschen Angst mache ist letztendlich, weil ich ihm glaube, dass wir das leisten können. Ich glaube, mir macht viel mehr Sorgen das Umdenken von, bisher war ja uns alles so, wir hatten einen Bedarf und dann wurde geguckt, wo die Ressourcen herkommen. Es wird ja umgekehrt sein, wir haben die Ressource nicht mehr und werden dann überlegen müssen, welchen Bedarf können wir uns noch leisten. Und das ist ja in dem Sinne dann von alleine wirtschaftlich, weil wir gar nicht mehr so viel machen können, wie uns immer vorgeworfen wird, weil wir die Ressource gar nicht mehr haben. Das wird sich von allein reduzieren in der Zukunft. Und was ich schon erlebe ist, und deshalb darf man dieser jüngeren Generation auch nicht Unrecht tun, das habe ich ja dann auch am Ende geschrieben sozusagen. Ich glaube, es gibt Dinge, die stehen weiter im Vordergrund, also mehr als bei uns. Das ist sicherlich so, gute Ausbildung erhalten zu wollen, gewisse Freiraum in der Freizeit haben zu wollen. Ich erlebe aber auch viele davon, die durchaus mit großem Wissen kommen und wahrscheinlich viel mehr Wissen, als wir beide hatten, als wir zum Ende des Studiums raus sind letztendlich, die viel mehr im Studium gelernt haben und gemacht haben. Was immer noch zu kurz kommt, ist sicherlich sowas wie Interaktion, menschliche Interaktion und sowas alles, wobei das auch schon besser wird, aber ich erlebe so eine Gruppe, die viel mehr gelernt hat, als wir das gelernt haben. Da ist mir nicht bange letztendlich. Ne? Und ich erlebe sie auch zum Großteil mit einer gewissen Leistungsbereitschaft. Die Bedingungen haben sich nur eben etwas geändert. Es ist nicht mehr beliebig sozusagen, sondern die Gegenleistung muss dann eben auch passen. Dann erlebt man die Leute schon auch voller Engagement. Letztendlich, ne? Was sie dann später daraus machen, klar, die Arbeitsleistung, der Umfang der Arbeitsleistung wird abnehmen, letztendlich, des Einzelnen, letztendlich. Und dann wird man sich neu besinnen müssen, überlegen müssen, okay, wofür reicht ihm die Ressource noch, die man hat? Für welchen Bedarf? Ich glaube schon, dass wir uns über viel in Diskussionen reingehen müssen, welche Vorhaltung, welche Reserve leisten wir uns als Gesellschaft im Gesundheitswesen? Wir wollen das ungerne, aber ich glaube, wir werden mehr in eine ethische Richtung gedrängt werden. Welche Behandlung ist wann noch leistbar und machbar? Und da viel mehr erklären müssen, auch mit den Menschen zusammen uns überlegen müssen, was ist wann noch sinnvoll? Und ich glaube, wir werden mehr, passen die Kirchenglocken im Hintergrund, aber wir werden uns, glaube ich, mehr noch auch in Prävention irgendwann üben müssen letztendlich, ne? Und Krankheiten zu verhindern. Ich glaube, da steckt noch sehr viel Ressource drin.
Absolut. Und ich sehe das auch noch nicht gut in unserem System abgebildet. Es gibt ganz wenig Anreiz, Krankheiten zu verhindern. Und es gibt ganz viel Anreiz, zu warten, bis eine Krankheit so behandelbar ist, dass man es halt behandelt.
Ja, wobei, wie gesagt, das, man darf das nicht zu nicht mit so einer gewissen Resignation oder Traurigkeit betrachten, weil ich glaube, das liegt gar nicht so sehr am System. Ich glaube, das liegt an den Menschen. Das ist so. Das wirst du auch bei deinen Patienten wissen. Ich, bei meiner Frau in der Hausarztpraxis sieht man das immer wieder. Es ist halt einfach schwierig, den Menschen auf bestimmte Lebensumstände, dies und jenes hinzuweisen. Ich glaube auch, jeder hat das Recht, wahrscheinlich zu einem gewissen Grad an Laster oder sonst irgendetwas letztendlich, ne? Und die Konsequenzen sind immer schwierig hinterher im Vorfeld allen begreiflich zu machen. Das sehen wir ja an uns selber. Auch wir machen nicht jeden Tag das, was wir gerne sollten oder uns denken, was sinnvoll wäre, ne? Man kann sicherlich noch mehr tun, aber da sind wir wieder bei diesem, das ist eine Sache, da ist man dann tatsächlich wahrscheinlich wieder bei der großen Philosophie, was ich vorhin gesagt habe, also wo sich eine Gesellschaft eine Richtung geben muss und sagen muss, so möchte ich. Also in diese Richtung wollen wir uns entwickeln letztendlich. Und ob wir dann immer auf jeden Einzelnen hören müssen, auch dafür werde ich wahrscheinlich wieder irgendwie Schelte beziehen letztendlich. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, immer wenn alle über alles reden und entscheiden dürfen, weil vielleicht es gibt auch Dinge, von denen ich nichts verstehe und wo ich ungern mitentscheide. Also es gibt, also nicht, so hört es jetzt gerade wieder ein bisschen auch gar, nein, es gibt sehr viele Dinge, von denen ich nichts verstehe und wo ich auch ungern mitentscheiden möchte, wo ich mich immer unwohl fühle, wenn man dazu gefragt wird oder eine Entscheidung getroffen wird, wo man sagt, davon habe ich eigentlich viel zu wenig Ahnung.
Ja, genau. Aber jetzt soll ich auf einmal eine Meinung haben.
Genau. Und da muss man vielleicht auch ehrlich sein und deshalb müssen manche Dinge wirklich vielleicht auch immer in einer kleineren Gruppe auch mal entschieden werden letztendlich. Aber wo wir vorhin waren, ist ja, die Prävention ist ja schwierig. Prävention hat mit Lebensumständen zu tun letztendlich, ne? Das heißt, die müssen wir, es gibt irgendwie, das war, glaube ich, Marx, der gesagt hat, ne, wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, dann müssen wir die Umstände menschlich bilden oder so. Da ist schon irgendwas was dran und das kann der kleine Einzelne vielleicht nicht immer so erleben. Und Prävention wird man auch nicht mit einer besser bezahlten Gesprächssprechstunde lösen. Letztendlich, weil die Leute so nicht ticken. Und wir als Ärzte, das muss man ja immer wieder auch sagen, ist, wir sind ja gerade, und das finde ich gut, wir fragen ja den Patienten primär mal nicht, warum es ihm so geht, wie es ihm geht, sondern wir behandeln, wir geben ihm Hilfe, reichen ihm unsere Hand. Und hinterher kann man dann vielleicht ins Gespräch kommen und sagen, Mensch, hätte man hier und da vielleicht irgendwas anders machen können. Weil sonst kommen wir ja ins Tausend. Das ist die Frage, ne, soll man jemandem, einem Mörder, der sich verletzt hat, jetzt nicht helfen? Soll man ihn sterben? Das ist ja eine philosophisch-ethisch ganz schwierige Frage. Wir behandeln ja erstmal und für uns ist das alles ein Leid und das ist ja primär auch nicht verkehrt. Aber klar, Prävention, glaube ich, wird ein Schlüssel sein. Das wissen ja viele, bloß ist so schwer umzusetzen. Ne?
Ja, weil wir so viel Rauschen haben im Alltag. Und das macht dann gute Ideen weg, bevor sie richtig sich als neue Gewohnheit festgesetzt haben.
Ja, und auch, weil es manchmal vielschichtig ist, ne? Also ich meine, das ist, keine Ahnung, schlechtes Beispiel wahrscheinlich sozusagen, aber Alkohol ist schlecht und schädlich sozusagen. Nicht lachen auch. Manchmal hilft das eine Glas Wein zum Lachen. Also das ist ja auch schwer, alles aneinander zu messen letztendlich. Wo ist dann, was ist nun genau das Richtige? Was soll man nicht? Was ist, macht Lebensführung in jedem einzelnen Punkt aus letztendlich? Ne?
Ja, es ist die Frage bei all dem, was ist die Intention? Ja. Und wenn ich Alkohol trinke, um klarzukommen, dann ist das eine schwierige Intention. Wenn ich Alkohol trinke, weil ich Spaß daran habe, die Geschmacksnuancen, die vergorene Weintrauben herstellen können, auf meiner Zunge zu haben, das ist eine interessantere Intention und das ist eine, die zu ganz anderen Folgen führen wird.
Ja, ja. Aber medizinisch ist es trotzdem am Ende,
wenn es ist das gleiche Glas Wein. So ist es.
Das gleiche Glas Wein, ne? Und macht vielleicht auch ab einer gewissen Menge den gleichen Schaden. Also egal mit welcher Intention, letztendlich hin und her. Aber ich glaube, du wirst eben den denjenigen, der es trinkt, um klarzukommen, nicht damit retten, indem du sagst, es ist schädlich, ne? Sondern du musst überlegen, warum kommt er nicht klar, und dann wird das Ganze komplex und kompliziert und dann ist man wieder am Anfang. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich die schwierigste Sache umzusetzen. Ich glaube, was uns viel früher betreffen wird, ist tatsächlich, dass wir nicht mehr die Ressourcen haben, um den gesamten Bedarf zu decken.
Ja, und wo willst du denn, oder wo, was heißt, wo willst du dann? Wo siehst du, wenn du in diese Kristallkugel guckst, wo dann der Cut gemacht wird? Denn was sich ja anbieten würde, angesichts dessen, wie derzeit Krankenhäuser geführt werden, ist, dass man sagt, ja Mensch, dann machen wir doch die Sachen, von denen wir wissen, dass sie gut funktionieren, zum Beispiel neue Knie, neue Hüften, neue Herzkatheter, und sagen wir, die Sachen, die wirklich ein bisschen anstrengend sind, wo wir lange dafür brauchen, sagen wir, Gerontoreha oder breitflächige Kinderintensivbehandlung oder sowas, kostet nur Geld, ist schwierig auszubilden und da haben wir ganz viel Vorhalte. Das lassen wir doch dann eher weg, weil das können wir uns als Gesellschaft jetzt so eh nicht mehr leisten.
Also ich glaube, das muss man aus in zwei Richtungen betrachten. Nämlich erstens glaube ich, wir als Ärzte allein werden es nicht lösen können und nicht dürfen. Ich glaube, das ist immer das Problem der Politik. Da wird Ressourcen so gering gemacht, auch künstlich letztendlich irgendwo, dass wir irgendwo eine Lösung finden, wie wir damit umgehen letztendlich. Nur weil man den Diskurs umgehen möchte, indem man auf irgendeine Lösung kommt. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein als Arzt, zu sagen ganz schnell, ich habe die Lösung hier oder da. Das ist, glaube ich, schwierig. Das muss Gesellschaft definieren. In Wahrheit weißt du es ja selbst, es ist ja viel komplexer. Das sind ja letztendlich, der Wert der übrig gebliebenen Lebensjahre oder neu geschaffenen Lebensjahre, wo man Leute auch fragt, was wäre ihnen das wert und jenes wert, und wo man das dann wieder aufrechnen kann. Und letztendlich, das ist viel komplexer. Weil manchmal ist das neue Knie gar nicht so, bringt gar nicht so viel an Lebensgewinn vielleicht wie die 80-jährige Omi, die nochmal gut wird und so. Das können wir nicht machen. Aber ich glaube, rein, es hat ja wieder zwei Seiten, ne? Ich glaube, dass wir rein, und da spreche ich ja auch keine Geheimnisse oder große Weisheiten aus letztendlich. Ich glaube, es wird zu einer Zentralisierung oder von Medizin kommen müssen. Wir werden es uns nicht mehr leisten können, überall ein Krankenhaus zu haben, was alles das Gleiche macht letztendlich. Schon um Ressourcen zu bündeln für die hochkomplexen Dinge. Ich glaube, weil einfach Vorhaltung und Ressource sonst nicht mehr in der Fläche nicht finanzierbar ist letztendlich. Ich glaube, das weiß auch schon jeder, bloß man traut sich politisch natürlich nicht, kleine Krankenhäuser zuzumachen, sondern wir gucken, wie sie von alleine schließen oder so. Aber ich glaube, das ist insgeheim, ist das schon angekommen. Ich glaube, wir werden das ist politisch viel schwieriger durchzusetzen. Ich glaube, wir haben ein massives Problem mit der Trennung von stationären, ambulanten Sektor, der sicherlich Ressource auch kostet.
Die Trennung kostet Ressource, meinst du damit?
Ja, die Trennung kostet Ressource, die wir uns vielleicht nicht mehr leisten können, weil wir einfach viel übergreifender gucken müssen, was kann der machen, was kann der machen, dass das gut zusammenspielt und nicht jeder guckt, nimmt mir der oder jener was weg. Ich glaube, die Zeiten, wo wir sagen müssen, wir müssen irgendwie alles bei uns behalten, weil uns nimmt das weg und wir gehen unter, die sind vorbei, weil wir in keinem der Bereiche mehr genug Leute haben werden. Und besser wäre es, miteinander zu arbeiten.
Um einmal kurz reinzufunken, das ist jetzt für alle Zuhörer, die nicht zufällig Ärzte sind oder im Gesundheitssystem arbeiten, das sind wirklich zwei verschiedene Bereiche mit verschiedenen Interessen und Interessensvertretungen und Standesorganisationen und großen Töpfen. Einmal die ambulante Versorgung, also alle niedergelassenen Ärzte. Und da unterscheiden wir noch ein ganz kleines bisschen zwischen den Hausärzten und den Fachärzten. Die mögen manchmal auch die Butter jeweils vom Brot des anderen haben. Und dann alles das, was stationär ist, also worüber wir jetzt sicherlich die meiste Erfahrung haben zum Sprechen. Und das, was in den letzten Jahren so in die Debatte gegangen ist, aufgrund der Diagnosis-Related Groups, also dieser pauschalen Finanzierung, die dafür Stress sorgen kann und die möglicherweise dazu führen kann, dass kleine Krankenhäuser eher von der Bildfläche verschwinden werden. Und wenn Zungen ganz böse sein wollen, dann kann man auch sagen, irgendwie ist das so eine Art sinisterer Masterplan, der eigentlich darauf hinzielt, dass kleine Häuser sich nicht halten können. Man weiß es nicht, und ich stimme dir aber völlig zu, es wird auf eine Zentralisierung hinauslaufen, wie wir es ja in Dänemark gesehen haben in den letzten Jahren, die halt einfach so und so viele Maximalversorger hingebaut haben, alles kleine weg, haben vorher eine gute Aufklärung gemacht, gute Kommunikation mit dem Volk, haben ihnen erklärt, ihr werdet halt irgendwie 10 Minuten oder 15 Minuten länger fahren jetzt zum Krankenhaus. Dafür ist halt 24 Stunden, 7 Tage die Woche ein Spezialist da für alle relevanten Erkrankungen. Und dann haben sie aber auch pro Nase ein Tausender in die Hand genommen. Und das sind auf ganz Dänemark dann ungefähr 25 Milliarden Euro. Das wären für Deutschland also gut über 80 Milliarden Euro. Und angesichts des Investitionsstaus, wo jedes Jahr eigentlich so 3 bis 4 Milliarden fehlen, was dann querfinanziert wird, nur für die Gebäude, was eigentlich, wo das Geld fehlt, ist es ein ganz kleines bisschen utopisch, dass mal schnell 80 Milliarden hergebaut werden. Und dann macht man jetzt so eine Versorgung, bei der ich dir zustimme, dass die sehr, sehr schön wäre.
Ja, ich meine, die Frage ist, wann werden wir dazu kommen? Die andere Frage ist, diese ethische Betrachtung, was an Gesundheit wollen wir uns leisten oder so, die ist sicherlich keine, die wir im Kleinen lösen können. Das ist, muss Gesellschaft lösen. Das klingt immer so profan. Was ist Gesellschaft? Das sind wir natürlich alle, aber das werden wir nicht im Kleinen lösen können. Das muss im Diskurs entwickelt werden, wofür die Ressource halt reicht letztendlich. Und da werden wir wahrscheinlich am Ende dann schon einfach als Mediziner die sein, die das dann umsetzen müssen, wenn Gesellschaft sagt, wie in England, ich weiß nicht, wie viele Jahren keine Dialyse mehr oder keine Nierentransplantation mehr, dann ist es halt so. Dann werden wir das mittragen müssen letztendlich. Aber wir werden nicht anders umhinkommen, als auch diese Grenzen alle zu überwinden und in diesen großen Versorgungskrankenhäusern Menschen dafür zu bezahlen, dass sie 24/7 halt umhin sind. Wenn du die letzten Tarife, ich meine, das trifft dich nicht mehr so sehr vielleicht, Tarifverhandlungen wieder anguckst, da geht ja eh alles Richtung Schichtarbeit, ne? Also Rufbereitschaft ist nicht gut gelitten, Bereitschaftsdienste sind eigentlich auch so teuer und unattraktiv gemacht für Arbeitgeber, dass man das nicht mehr möchte. Aber die Frage, die sich jeder andere stellen sollte, der zu uns kommt, wer möchte denn als Oberarzt mit 40 Schicht arbeiten? Also, und das wird man gut finanzieren können, weil die Leute es dann natürlich vielleicht machen, aber dann eben nicht mehr, dann ist die Vollzeitstelle keine 40-Stunden-Woche Schichtarbeit, sondern das wird man dann anders lösen müssen, weil es einfach sonst nicht attraktiv
ist. Es strengt an.
Ist, genau. Und das sind so die Dinge, die auf uns zukommen werden. Und wir werden uns mit der Ressource Personal, Mensch halt einfach beschäftigen müssen letztendlich. Ne? Und das wieder, dann sind wir wieder beim Kleinen. Im kleinen Umgang wird die Leute anders behandeln müssen. Da geht es nicht um, ob der Patient freundlich ist oder nicht, sondern das Miteinander untereinander wird sich anders entwickeln. Ist ja in vielen Bereichen auch schon, ich glaube auch Klinik heute ist in vielen Kliniken nicht mehr das, was Klinik vielleicht noch war, von dem, wo wir erzählt bekommen haben, was sie weit vor unserer Zeit war sozusagen, weil das einfach nicht mehr abbildbar ist in der Realität und weil man dann auch nicht so gut überlebt, muss man sagen. Ne?
Als Arbeitnehmer.
Ja, und auch als Arbeitgeber vor allen Dingen nicht, ne? Weil man dann keine Leute mehr bekommt. Also das wird sich schon, und ich glaube, sehe ich das geringste Problem tatsächlich. Das geht einfach mit der Zeit auch. Wir sind alles andere Menschen geworden, die Chefs, die nachkommen, sind andere Menschen. Also ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Wandel, der sich damit mittragen wird. Ne? Was, ich meine, wie viel hat man heute auf LinkedIn oder so wieder? Ein Chef, der Sabbatical macht, einer, der auf Teilzeit geht. Das wären ja alles Dinge, die früher undenkbar waren, die heute jetzt häufiger kommen. Ich glaube, sowas verbreitet sich dann irgendwann viel schneller, als man.
Ja, das las ich auch neulich. Das war ein Thoraxchirurg oder Gefäßchirurg oder so.
Ne? Kannst du nicht mehr genau sagen.
Aber ja, auf jeden Fall eine kompetitive Disziplin, eine Stelle, wo man auch irgendwie ein bisschen Grit braucht, um da hinzukommen. Und dann sagt er so, und jetzt habe ich meine Klinik so gut im Griff, ich kann mal ein Jahr weggehen. Mhm. Was für eine starke Entscheidung auch. Mhm. Wie können denn, wenn jetzt hier in den nächsten Jahren so Limitierungen auf die Versorgung zukommen. Was glaubst du denn, wie können Patienten sich vorbereiten, dass, also jetzt unabhängig von Prävention und es ist klug, irgendwie halt vernünftig zu leben und so, aber wie können die sich denn auf eine Klinik vorbereiten, auf einen Klinikaufenthalt vorbereiten, so dass sie diese Limitierung der Ressourcen nicht völlig sich ausgeliefert fühlen? Ausgeliefert sind sie ja nicht, sondern es geht ja eher um so ein Gefühl.
Ach, ich glaube gar nicht. Also das glaube ich tatsächlich weniger. Ich glaube, dass wenn du in einer Behandlung drin bist oder so, das ist ja nach wie vor so, dann haben die Leute schon das, nicht immer, nicht überall, nicht jeder Einzelne bei allen. Wahrscheinlich wird dann jeder aufschreien, ich habe es aber letzte Woche ganz anders erlebt oder so. Aber ich glaube, da wirst du behandelt, gut behandelt, wie immer. Und auch wie eh und je. Ich glaube auch nicht, dass sich das groß ändern wird. Ich glaube, dass da Empathie und Fürsorge da ist. Das ist sicher auch immer eine Frage der Unternehmens- oder des Kultur- oder wie auch immer man, wenn man Krankenhausunternehmen betrachtet, sein wird. Ich glaube eher, dass das die Leute spüren in zwei anderen Richtungen jetzt schon ist, dass es sind die Berichte dessen, dass du, was du das nur, dass ja auch wissen, bist du jemanden irgendwo in der Klinik untergebracht hast irgendwann, das nimmt zu und da gucken Leute mit Unverständnis zum Teil drauf letztendlich und die Leute werden lernen müssen, sage ich mal, dass man nicht alles, was man möchte, sofort bekommt. Das ist, glaube ich, das Erste, was man spüren wird und vielleicht lernen Menschen wieder und da sind wir wieder bei unserem Ausgangsthema von ganz am Anfang, ne, brauche ich für alles ein Video, ein Podcast, ein irgendwas, ne? Oder ist manchmal nicht der gesunde Menschenverstand? Ich habe wieder Rückenweh, hatte ich schon immer. Ich habe eine Erkältung. Früher wusste auch jeder, wie eine Erkältung aussieht. Heute rufen sie dich nachts um 3 als Notarzt, damit du bestätigst, dass es nur eine Erkältung oder ein grippaler Infekt ist. Und vielleicht lernen wir irgendwann wieder uns auf diese Dinge zurückzubringen. Wir sind und zu sagen, okay, nicht alles, aber klar, wir sind es gewohnt, ne? Wir Smartphone hier, Amazon, sonst irgendwo bestellen, morgen kommt's, ne? Jetzt diese ganze Hype um, ach, 3 Joghurt beim Rewe vergessen. Ich hätte heute Mittag am Arbeitsplatz Joghurt, dann bestelle ich das, dann habe ich Garantie, in 10 Minuten ist es irgendwo da. Vielleicht kommen wir wieder ein bisschen zurück zu dem, dass wir nicht alles morgen gleich haben wollen. Und vielleicht ist es dann eben auch so mit dem grippalen Infekt, wenn der mal 3 Tage dauert, dass man eben diese 3 Tage auch warten kann, halt einfach. Und vielleicht kommen wir da wieder zu einer ein bisschen mehr Gelassenheit und zum gesunden Menschenverstand vielleicht wieder zurück.
Ja, also gerade grippaler Infekt ist ja saublöd, weil mit Arzt dauert der 8 Tage und ohne Arzt eine Woche. Du kannst wirklich wenig dagegen machen.
Und das ist das, wo meine Hoffnung ein bisschen dran sieht, dass wir da wieder zu so einem gesunden Maß irgendwo wieder zurückfinden letztendlich, ne? Wohin das der Rest geht, ich glaube, als Patient kannst du dich nicht, was will man sich vorbereiten letztendlich, weil in dem Moment, wo du als Patient das Gefühl hast, du musst irgendwo hingehen, dann hast du das ja, ne? Du kannst es 1000 Mal sagen, es ist blöd, es ist unsinnig, es ist sonst irgendwas. Aber derjenige hat es vielleicht, der hat vielleicht die Sorge, der hat die Angst, und das kann man, glaube ich, nur mit einer allgemeinen wiederkehrenden Gelassenheit ein bisschen in den Griff bekommen letztendlich, ne? Weil wo die Ressource am Ende fehlen wird, ich glaube, das Wissen weiß keiner von uns. Ne? Also
du meinst, wir können nicht vorhersagen, was die neuralgischen Punkte der Gesundheitsversorgung sein werden?
Ja, auch generell, ne? Ist es der Bäcker? Ist es die Müllabfuhr? Ist es die Gaststätten, die in Zukunft vielleicht doch nur noch jeden zweiten Tag aufhaben werden, weil sie keine Kellner mehr haben oder Köche? Oder ist es doch eher die Physiotherapie oder ist es eher die Röntgenuntersuchung oder ist es doch die Operation? Also ich glaube, so ganz genau wissen, wo es hinläuft, wie dann auch die Entscheidung ausfällt, auf was wir am ehesten verzichten wollen in Gesellschaft, das glaube ich, ich wage mir das nicht vorher zu sagen, wo diese Punkte genau sind.
Es ist ja auch total überraschend. Also wenn ich jetzt sehe, die Lufthansa hat dann so und so viel 1000 Stellen abgebaut, auf einmal wollen alle wieder fliegen, auf einmal staut sich alles wieder, alle regen sich auf. Und also eine ganz groteske Überfüllung von Flughäfen und ganz groteske Unzufriedenheit. Das hat mich völlig überrascht, als ich das in den Nachrichten gesehen habe. Ich wusste gar nicht, dass das so ein heißes Thema gerade ist, dass man unbedingt wegfliegen muss. Und ich wusste auch nicht, dass es auf so einen Mangel stoßen würde.
Genau, weil in dem Moment, wo du es nicht machst, kriegst du es ja nicht mit. Ne? Aber keiner wäre auch bereit gewesen, sozusagen eine Flugunternehmenabgabe zu zahlen, nur damit die keine Stellen abbauen.
Nein.
Als Wette darauf, dass man es ja wieder benutzen könnte. Also deshalb sage ich, ich könnte dir nicht sagen, wo Mangel als erstes entsteht und vielleicht dann Punkte, die wir uns wie eben bei dem gar nicht ausmalen können. Ne? Die sind dann plötzlich da und jeder wundert sich, warum gerade an dieser Stelle.
Ja. Oh ja, also ich glaube, dass es Leute gibt, die solche Sachen gut sehen können und es werden in solchen Krisen ganz erfolgreiche Investoren werden. Aber mir fehlt dafür die Fantasie und die Klarheit hinter die Prozesse zu schauen.
Seien wir doch ehrlich, wer kann denn ahnen, in welcher Pandemie das Toilettenpapier und wann das Rapsöl ausgeht? Also das ist ja, also es sei denn, du bist geschickt und verbreitest so lange, dass das eine nicht mehr geben wird, dass du genau provozierst, dass genau das ausgeht. Aber also mir fehlt da auch die, also ich
aber weiß. Zu dem Toilettenpapier, da habe ich eine ganz eigene These. Und zwar bin ich da überzeugt, dass es eine psychoanalytische Erklärung gibt dafür. Und wir, also das ist ja so, dass der Stuhl sowas super Wertvolles ist am Anfang der Autonomieentwicklung. Ja, ja, ja. Und in dem Moment, wo...
Ich erinnere mich dunkel.
Ja, eben. an alles, was man im Studium gelernt hat, ne? Weil das kommt ja zu einem Zeitpunkt, wo das deklarative Gedächtnis noch gar nicht so da ist. Aber tatsächlich ist es was, wo die Eltern total begeistert sind, wo selber auch das Kind so eine extreme Selbstwirksamkeit erlebt, dass es endlich diese Kackerwurst in den Topf legen kann und alle außenrum freuen sich, dass es gelingt und so weiter. So, und wenn du jetzt eine Krise hast, wie die hier, wo wirklich endlich diese Globalisierungsangst, die so diffus in den Geistern ist, einen Kulminationspunkt findet, wo also jetzt das kristallisieren darf und einen Niederschlag finden kann, dann kommt es natürlich zu so einem regressiven Backlash und die Leute gehen wieder zu dem, was ihnen irgendwann mal in der Vergangenheit Sicherheit gegeben hat. Und wenn es so eine große Krise ist, dann geht es halt ganz weit nach hinten. So ist meine Hypothese. Und deswegen haben sie das beschützt, was wertvoll ist und haben Klopapier gekauft für die Bekloppten. Es gibt ja keine rationale Erklärung, warum Klopapier. So, und diese Hypothese habe ich mir so gedacht. Und also ich habe jetzt noch nicht irgendeine Erklärung gefunden, die besser ist als die, finde ich.
Ja, klingt zumindest gut.
Und deswegen war das auch so ein deutsches
Problem. Das Schöne daran ist, wenn die Leute sehen können, wie du dich freust, dass du die vortragen darfst, sozusagen diese These, dann hat sie schon halb gewonnen, muss man sagen.
Ne? Also, die ist wirklich, also Occam's Razor als erkenntnistheoretischer Weg ist ja auch der, dass du möglichst wenige Schritte zur Hypothesenbildung hast. Und der Weg, der suffizient erklärt, genauso suffizient wie ein anderer Weg, aber weniger Schritte hat, das ist der richtigere. Und alles, was drüber wird, wird von Ockham wegrasiert. Und es ist ja auch so ein deutsches Problem gewesen mit diesem Klopapier. Und das hängt natürlich, das erleben wir ja auch, bei uns wird ganz viel so fäkal geflucht. Also in Großbritannien oder Irland wird immer so fuck geflucht. Also das ist eine ganz andere Sache. Also bei uns wird immer schöne Scheiße oder so ein Arschloch. Ja, und dort ist er, wenn du mit dem Iren sprichst, dann ist ja der Backbone von jedem Satz irgendwie fuck, ja. Fuck, das fucking a fuck. Und dann denkst du, oh, na klar, der hat was zu essen bestellt, so. Und das haben wir aber so nicht. Bei uns ist immer diese Kackerwurst. Also insgesamt siehst du, es ist relativ stimmig, finde ich, als Hypothese.
Okay. Ich denke mal drüber nach.
Ja, auf Klo. Ja, so. Ich möchte tatsächlich aber, weil wir ja hier dieses wiederkehrende Format haben und du auch Sachen schon beantwortet hast und ich jetzt auf die aktualisierten Antworten gespannt bin, nochmal in so Fragen reingehen, die mir wichtig sind. Das eine, was tatsächlich auch eine Zuhörerinnenfrage ist, und also jemand, den kennen wir beide, aber sie möchte anonym bleiben, und sie hat gefragt, wie schaffst du denn, dich auszugleichen? Wie schaffst du denn Work-Life-Balance? Und ich möchte es jetzt nochmal betonen, es ist jetzt nochmal 1,5 Jahre, nachdem wir unser erstes Pandemiegespräch hatten und die Belastung ist ja nicht weniger geworden. Welche Rituale, was hast du integriert in deinen Alltagsfluss, in deinen Lebensfluss, was dich austariert?
Aber ich kann mich auch erinnern, wir hatten ja die Frage beim letzten Mal auch, das kommt nur wieder. Und man müsste nur mal nachhören, was ich damals gesagt habe. Gell?
Ich glaube, dass dir gerade für die Beziehung waren dir die Spaziergänge so wichtig. Und das ist eine ganz schöne Antwort gewesen, die ich übernommen habe, also ins Leben.
Ja, und es ist tatsächlich so, man denkt ja immer im Vorfeld dann auch so ein bisschen drüber nach. So viel geändert hat sich gar nicht, weil ich glaube, dass bestimmte Dinge sind uns dann schon immanent in innen drin letztendlich. Ne? Und ich glaube schon, dass es Dinge ist, mit wenig zufrieden zu sein und glücklich zu sein, letztendlich, also weil in dem Moment, wo du mit wenigen Dingen zufrieden bist und vielleicht auch mit dir selber manchmal, dann kann dir auch so eine Pandemie nicht so viel anhaben. Dann sagst du, gut, dann gehe ich heute nicht in die Kneipe. Das hat uns allen gefehlt, das hat mir genauso gefehlt letztendlich. Aber wenn man es wenn man es schon vorher geschafft hat, sich auf sich selbst zurückzuziehen letztendlich, dann macht dir das natürlich nicht so viel aus, wenn dir das drumherum genommen wird. Ich glaube nach wie vor, dass wir ein bisschen begünstigt waren, weil wir weiter arbeiten durften. Wir durften halt immer Leute sehen und wir hatten unseren ganzen Rhythmus. Wir mussten nicht Homeoffice machen. Und weil ich glaube, das ist tatsächlich was wahrscheinlich vielen Leuten schwer gefallen ist. Das glaube ich sehr wohl, wenn du plötzlich nur noch zu Hause sitzt, alles für dich strukturieren musst letztendlich. Ne? Was man schon merkt, was vielleicht neu ist, was ich versuche, man weiß nie genau, wie lange diese Pflänzchen immer so halten, ist tatsächlich zu überlegen. Es war dieses Jahr auch wieder so, dass so kurz vor unserem Urlaub, meine Frau und ich haben uns überlegt, dass wir am 1. 3. August vorhin jetzt im Urlaub, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir hier weg. Und das ist eigentlich ein ganz schlechtes Zeichen. Also zu sagen, wenn man bis zu so einem Punkt hinarbeitet, wo man sagt, okay, so und jetzt 3 Wochen weg ist eigentlich schlecht. Da arbeiten wir gerade dran, das besser zu machen, die Tage besser zu dosieren letztendlich. Ne? Und das sind aber Kleinigkeiten letztendlich. Das sind das, was man im für das tägliche Leben versucht. Ne? Jeder sagt vielleicht mehr zu achten darauf, hat man so einen Rhythmus, wann man müde wird, wann man wach wird und sollte man sich mehr in den geben und das merkt jeder von uns, hat man diese Punkte verpasst, dann wird es noch später, dann ist man früh unausgeruht, weil man diesen Punkt früh auch nicht nach hinten schieben kann, weil ich glaube, jeder hat so Zeitpunkte, wo man dann wach wird und sowas alles. Aber das Grundding hat sich, glaube ich, nicht geändert letztendlich. Das hat auch nichts mit Positionen und Wertegang zu tun letztendlich. Ich glaube fest, dass man sich selbst nicht ganz so wichtig nehmen darf. Das heißt nicht, dass man nicht sagen muss, wo es was zu sagen gibt oder wo man denkt, da habe ich jetzt die Ahnung und läuft jetzt ganz in eine verkehrte Richtung. Aber ich glaube, man darf sich selbst nicht so wichtig nehmen, indem es bin ich aber hier dort in der tollen Position dies und jenes und ich muss hier und da und ohne mich und ich muss zu allem was sagen. Ich glaube, man muss immer schweigen können. Und ich glaube, dass es nach wie vor so ist, dass Birgit und ich, dass wir sehr viel wenig Dinge haben, die uns ganz wichtig sind und an denen wir uns freuen. Und dass es alles andere entsteht, muss man sich ja dann bilden, was bietet der Tag heute? Was bietet das Wochenende? Was ist der? Und wir leben jetzt seit 3,5 Jahren in dieser Pendelbeziehung letztendlich und schaffen. Und da ist die Quintessenz, das kann ich auch nur jedem sagen, ist Reduktion, weil man und vielleicht auch ohne Erwartung, das fällt einem auch gar nicht so leicht. Also ich glaube, das ist der nächste Punkt, nicht so viel von Augenblicken zu erwarten, sondern einfach mit einer Intention, einfach sie zu leben und zu genießen letztendlich, weil sonst wären solche Wochenenden zur Katastrophe. Ne? Wenn man sagt, man kommt immer Freitagabend und sagt, es muss jetzt genau dies und dies sein, sonst ist das schlecht, das erfüllt sich nicht. Und ich glaube, wenn man das runterfährt und sagt einfach, es gibt viele Dinge, die schön sind und man muss sie in dem Moment, wo sie da sind, genießen und damit glücklich sein. Ich glaube, das würde vielen helfen wahrscheinlich.
Ja. Und auch auf das große Außen bezogen. Also wer nicht mit einer Tasse Tee glücklich sein kann, kann auch nicht mit einer Tasse Tee auf einer Yacht glücklich sein.
Mehr oder weniger, das steckt ja dahinter. Ne? Es muss nicht irgendwie dies und jenes erreicht werden, sondern man muss einfach vielleicht manchmal um sich rumgucken und gucken, was gibt es dort nicht irgendwas, was mich glücklich machen kann. Und das kann man oft nicht wahrnehmen, wenn man immer nur die großen Dinge im Blick und im Kopf hat. Ne?
Hast du denn überhaupt Zeit gehabt, dir Regensburg anzuschauen eigentlich in den letzten Jahren? Oder bist du am Wochenende immer daheim?
Nee. Wir haben es relativ gut geschafft, abwechselnd. Also ein Wochenende ist meine Frau hier, Erik fährt nicht mehr mit, der ist jetzt auch 11. Klasse, kommt er jetzt so, der freut sich dann immer, wenn sein eigenes Ding macht. So, aber wir entdecken natürlich immer noch, weil das stimmt schon auch. 2 Jahre Pandemie haben es einem nicht leichter gemacht, irgendwie immer irgendwo wegzugehen. Zweitens ist es natürlich schon so, das darf man auch nicht verschweigen. Letztendlich haben wir dann doch Jobs, die Arbeit machen. Das heißt, was wir dann schon tun, ist natürlich unter der Woche eher vieles erledigen, damit man am Wochenende nichts machen muss. Das heißt, unter der Woche sieht man dann auch nicht so viel. Aber einige schöne Ecken haben wir schon entdecken können letztendlich. Und ich habe es auch lieben gelernt, dass ich mittlerweile ein großer Fan von Städten, durch die ein Fluss geht. Ich finde, das trägt unglaublich viel zum Klima. Im Winter auch zum Nebel, aber sonst auch zum Wohlfühlen bei letztendlich, ne, wenn man wir sind unglaublich viel Zeit damit auch immer wieder verbracht, in der Donau schwimmen zu gehen oder im Regen schwimmen zu gehen oder so, weil es einfach schön ist. Dies Jahr auch das erste Mal, jetzt kehrt man wieder den großen irgendwie raus. Das erste Mal Ende Februar bei 4,8 Grad Wassertemperatur. Wir sind keine großen Eisschwimmer. Wir haben es nur versucht mal anzufangen letztendlich. Es war auch nicht lang. Aber es eignet sich sehr gut zum Erzählen sozusagen. Bei dieser Temperatur.
Das ist eine coole Story. Ja.
Aber es war eigentlich viel kürzer als die Geschichte, die man dazu dann immer nach außen kehren kann letztendlich. Nee, aber schon. Ich kann es als Stadt auch nur empfehlen. Es ist keine Großstadt.
Ja, ich finde Regensburg total hübsch. Ja.
Kleine Stadt, sehr auch sicherlich, wie kleine Städte haben manchmal provinziell. Das ist so, es ist nicht Berlin oder wir waren am Wochenende in Köln, Rhein-Main-Gebiet oder Rhein, Rheinland und so Köln, die ganze Gegend, dann Ruhrgebiet weiter oben, das ist viel voller. Ne? Also da erschrecke ich mich manchmal, so, wenn ich das kann ich gar nicht ab. Letztendlich, das ist hier viel beschaulicher, aber ich finde es schön.
Mit vielen. Also sobald man von Regensburg aus in die umliegenden Täler geht, ist es ja wirklich, da hast du deine Ruhe.
Ja, genau. Aber selbst in Regensburg ist es okay. Und gerade im Sommer ein bisschen voller, im Winter ein bisschen leerer, aber es hat sehr viele angenehme Orte, sehr viele.
Mhm. Was ist so das, wo du jemand, den du schätzt, hinführen würdest, um einen ersten Abend so ein bisschen Regensburg-Feeling zu bekommen?
Ach, ich glaube, im Sommer muss man schon durch die Altstadt gehen, weil sie voll ist, weil sie lebt. Und was sich hier auch fasziniert hat, es kommt ja im Februar kaum ein Sonnenstrahl raus und schon sitzen alle außen vorm Café und nicht mehr innen. Das fand ich so faszinierend. Das kennt man letztendlich so ja nicht letztendlich. Ne? Dann
nicht in Augsburg Orten, ist ne? genauso. Ja. 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 Aber ja. In Erlangen kannten wir das nicht, das stimmt.
Kannten wir das nicht, ne? Da war das, das ist sofort anders, da wird das aufgesogen und das muss man dann nach außen tragen und kundtun. Letztendlich, ich würde immer letztendlich an der Donau spazieren gehen. Ich mag das einfach, weil ich es vielleicht noch nie hatte vorher. Ne? Also ein großer Fluss durch eine Stadt, das hat unglaublich viel Flair. Es hat viele wunderschöne Hinterhöfe. In Cafés, die wunderschön sind letztendlich. Kleine Parks, kleine Ecken. Schlendern.
Mhm. Mhm. Okay.
Es gibt eine wunderbare, schöne kleine Kapelle. Ich bin so schlecht im Namen, auch dafür werde ich wieder um die Ecke vom Dom eine ganz kleine, die wunderschön ist letztendlich. Das ist
okay, ich werde sie recherchieren und in die Shownotes packen.
Genau, wir können ja, sonst schreiben wir nochmal, das finden wir schon raus.
Die sogenannte Kapelle am Dom. Ja.
Nee.
Ja. Kristallisiert schon ein Thema für die nächste E-Mail?
Ehrlich gesagt, ich habe es ja nicht mehr geschafft nachzugucken, aber ich habe übers Jahr immer so einen Ordner und immer wenn ich irgendwas Interessantes lese, packe ich den da rein und dann gucke ich dann im Dezember mal, was da so drin stand und was gewesen ist. Neulich hatte ich irgendwas gelesen tatsächlich, was ich da ganz aktuell wieder hinein... es war in dem vorletzten Ausgang, fand ich sehr schön, was ist Dummheit? Was ist Intelligenz? Da hat irgendeiner der Zeitredakteure im Zeitmagazin drüber geschrieben, der gesagt hat, ihm hat man mal ein IQ von so und so viel und gesagt, du wirst eh nichts. Und so.
Ich erinnere den Artikel, ja.
Das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Was ist denn eigentlich Intelligenz? Und was ist Dummheit? Was ist schlau? Ne? Also,
da denkst du natürlich dann gleich an Garda und die multiplen Intelligenzen und so. Das ist auf jeden Fall spannend. Ja.
Vielleicht in die Richtung, wir schauen mal.
Ja. Oh. Ja, okay, ich bin gespannt. Und was liest du sonst zum Spaß gerade?
Ja, da habe ich auch lange nachgedacht. Ich würde ja immer gern mehr lesen, als ich schaffe. Und ich bin tatsächlich ehrlich, ich schaffe nur noch in den Urlaub, im Urlaub wirklich ganz gute Bücher. Ich schlafe abends immer ein. Und sonst bin ich eigentlich verdammter Zeitungsleser. Also, was ich schon immer schaffe, meine Zeit zu lesen und die Tageszeitung versuche ich so zu durchstöbern. Abends brauche ich mir im Moment unglaublich lange für ein Buch. Das liegt immer daran, dass ich einschlafe, letztendlich, wenn ich lese. Ich hatte tatsächlich, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich habe tatsächlich im Urlaub Glitterschnitte hatte ich schon gelesen, was ich beim letzten Mal geschrieben hatte. Mhm. Das war ganz witzig, Regner. Wie man das für einen Regner mag. Also letztendlich war aber jetzt sicherlich kein Buch, wo man sagt, das wird irgendwie den Literaturpreis gewinnen, aber von der Geschichte, das sind ja alles fortführende Romane, wenn man das mag, und den Humor und den Gesang von Element of Crime und so, dann kann man sich da hineinverziehen. Was habe ich im Urlaub gelesen? Tatsächlich irgendwas über Kryptowährung, so ein Thriller sozusagen, was ganz Leichtes zum Abschalten, nichts Großartiges. Aber ich fand es ganz witzig, weil ich an deinen Podcast denken musste, mir das Ganze immer noch nicht so ganz klar ist. Auch nach 3 Podcasts sozusagen, das System. Aber
wenn ich eine Tür aufmache, sind dahinter 100, die ich schon nicht mehr verstehe.
Genau, also, und deshalb habe ich mir das nur gelesen, schräg. Die dann wieder geschrieben, letztendlich, das war, ist ganz witzig gemacht, wie das geht in diese Reihe der letzten Jahre, ne? Was passiert, wenn das Stromnetz gehackt wird, was passiert, wenn so eine Kryptowährung da gehypt und geschüttet, seichte Literatur, so, zum Reinkommen überhaupt, um in so mal wieder anfangen, in so einem Urlaub dann so ein Buch zu lesen, brauche ich immer was ganz, ganz, ganz Leichtes letztendlich. Ne? Sonst schaffe ich es tatsächlich im Moment nur ganz schwer, wenn ich ehrlich bin. Im Sommer fällt es mir eh schwerer, dann muss man draußen sein, muss man Sport machen, dann ist es schon spät abends. Und dann.
Ja, aber auch, das hat was mit diesem Konzentrieren und Exzentrieren zu tun. Also, dass halt der Sommer auch was Expansives ist, wo wir es erleben, rauszugehen. Und dann der Winter ist was, wo wir nach innen gehen. Und da kommt halt auch die Information in uns rein wieder. Und dann kann das gären und dann kommt das im Sommer wieder raus.
Ja, also das ist so. Da bin ich ehrlich, im Sommer sitze ich dann auch lieber oder manchmal auf der Terrasse und gucke in den Himmel.
Ja.
Das ist im Winter ein bisschen schwieriger.
Ja. Ja, geht, aber macht auch echt keinen Spaß halt. Ja.
Genau.
Aber das Leben muss ja nicht nur Spaß machen.
Genau. Haben wir gelernt heute sozusagen. Wobei, ja. Da sind wir, wenn wir das weil du vorhin das erwähnt hast von dem vom letzten Jahr, da ging es um Goethe und Woody Allen, und da fand ich ja das, ich fand ja Woody Allen viel besser als Goethe, ne? Der sagt, der Mensch besteht aus 2 Teilen, seinem Gehirn und seinem Körper, aber der Körper hat mehr Spaß. Ne? Das war dieses Zitat, was auch einer meiner Lieblingszitate von Woody Allen ist letztendlich. Hat er nicht ganz unrecht. Ne? Meistens, solange wir gesund sind, dann hat vielleicht auch der Körper keinen Spaß mehr.
Ja. Also der Körper hat auf jeden Fall, sag mal, der hat die direktere Übersetzung von den Reizen, die das Leben so bietet.
Genau.
Im Kopf kommt schon auch was an, aber ich denke, da sind die Auswirkungen nicht ganz so sehr. Aber alles Emotionale ist letztlich im Körper gespeicherte Erfahrung. Das ist ein Embodiment der Erfahrung. Und deswegen ist, wenn das schöne Erfahrungen waren, dann hat der Körper wirklich Spaß gehabt dabei. Ja.
Wir brauchen vielleicht manchmal länger, um es dann zu verstehen, sozusagen.
Ja, genau.
Wir sehen dann erstmal nur die Muskelkater nach dem Sport letztendlich.
So ist es. Genau. Und dann aber irgendwann fühlt es sich halt gut an.
Ja, genau. Ja. Das dauert dann nur eine Weile sozusagen.
Genau. Aber ich bin da auch ganz groß drin, erstmal einen Tag nach dem Muskelkater zu jammern, wie furchtbar das alles ist. Aber eigentlich in dem Moment merke ich schon, wird es ziemlich gut werden. Ja. Und wir haben so eine Superwaffe dagegen, wir haben so eine Massagepistole. Und das ist sensationell.
Hilft die was?
Ja, also ich finde es Wahnsinn.
Du schwörst drauf, okay.
Ich schwör drauf. Aber ich habe es aber erst seit 3 Wochen. Aber also, wir haben verschiedene Anwendungen schon gemacht, also wirklich von den ganzen Rücken von oben bis unten, aber auch einzelne Muskeln mal ausprobiert, aber zum Beispiel auch Fußsohle, was ich eine ganz herausfordernde Sache finde. Wir laufen viel barfuß, auch Barfußschuhe in der Regel. Die einzige Situation, in der ich normale Sneaker habe mit einer guten Polsterung, ist in der Klinik, weil ich die halt richtig desinfizieren kann auch, und das kann ich mit dem Barfußschuh nicht. Deswegen ist unsere Fußsohle in aller Regel nach einem anstrengenden Tag auch so, dass sie liebevolle Zuwendung echt gut vertragen kann. Und es klappt mit dieser Pistole ganz hervorragend. Also wirklich gut, schnell, effizient und kommst an Ecken ran, die du sonst nicht hast. Derzeit, also gestern Abend, habe ich mir selber den Musculus piriformis massiert damit. Und da kommst du mit nichts anderem selber ran. Also unvorstellbar. Ich wüsste nicht, wie es gehen sollte. Vielleicht mit einem großen Golfball oder so.
Das aber, ist super.
Ja, und Piriformis ist, finde ich, das ist jetzt so die Reifeprüfung, finde ich, auch des Geräts gewesen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hat es mich überzeugt, deswegen spreche ich jetzt auch mit so viel Engagement.
Ja, ich kriege da kein Geld für, sondern. Weißt du, ich gönne dir deine Massage sozusagen.
Ja, ich bringe sie dir mal mit. Ja, wir werden uns sehen und ich bringe sie dir mal mit und kannst einfach diese Begeisterung auch mal fühlen.
Jawohl, sehr gut, sehr gut.
Gut, dankeschön. Also ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Ich sage dir Bescheid, sobald die Folge hier rauskommt. Und dann kannst du, ja, das war jetzt so ein Rundumschlag wieder um spannende Themen. Du kannst ja auch einfach an deine Mitarbeiter den Link hier weiterschicken zu dem Gespräch. Dann haben die was für zwischendrin, weißt du? Dann haben die nicht nur deine E-Mails, sondern zwischendrin
noch das Gespräch. Das machen wir schon irgendwie,
niederschwellig. Ich glaube, sie werden sich sehr freuen. Sie werden, glaube ich, sehr dankbar sein.
Ja, ja. Sie werden vielleicht erst mal gucken, wen Sie dann kennenlernen dürfen.
So ist es ja. Ja, schön. Ich danke dir mal wieder für deine Zeit und ich danke dir für alle Gedanken. Es war spannend. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr.
Jawohl, alles klar. Mach's gut.
Und was waren jetzt meine drei wichtigsten Take-Home-Messages dieser Folge? Erstens, der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Der Sinn des Lebens ist nicht, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Das war von Goethe. Zweitens, Begegnung ist Selbsterfahrung. Das kommt von meiner Frau und die erzählte mir, dass sie es auf einer Postkarte in ihrer Studentenputze stehen hatte, so ungefähr ab Tag 1 des Studiums. Das hat sie lange begleitet und jetzt darf es mich begleiten. Drittens, brauche ich für alles einen Podcast oder genügt manchmal auch der gesunde Menschenverstand? Das war von Tino. Du findest ihn und alle Links zu den Themen, über die wir gesprochen haben, wie immer in den Shownotes. Die Kapelle, über die wir sprachen, heißt Marie Leng und ist tatsächlich etwas ganz Besonderes in Ringsburg. Wenn du beim Anhören dieser Folge an jemanden gedacht hast, schicke ihm jetzt den Link. Und du hilfst mir sehr, wenn du auf Apple Podcasts 5 Sterne und einen Kommentar hinterlässt. Apple ist für die Podcast-Charts die einzige Plattform, die zählt. Wenn du selbst Apple nicht nutzt, dann besorgt dein Telefon von jemand, der eben diese Bewertung noch nicht gemacht hat. Und schreib mir sehr gerne, welche Fragen bei dir aufploppen, was dich an Themen noch weiter interessiert, was du zu den Themen dieser Folge noch wissen willst. Schreib mir auf podcast@christophmauer.de oder sprich mir auf speakpipe.com, Christoph Mauer, alles, was du wissen oder sagen willst, auf. Die Links zu beiden findest du auch in den Shownotes. Nun aber, genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, jetzt abschalten.